Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance Forward. Für den heutigen Podcast habe ich mit Oliver Hauser und Kevin Voss von der Gewerkschaft Verdi gesprochen. Beide beschäftigen sich mit den Arbeitsbedingungen bei Fintech-Unternehmen und sie waren beispielsweise bei den Betriebsratsgründungen der Smartphone-Bank N26 und dem Skandalunternehmen Wirecard beteiligt. Gerade der Fall N26 war groß in den Medien, weil die beiden Gründer an ihre Mitarbeiter schrieben, ein Betriebsrat würde gegen fast alle Werte von N26 stehen. Die Mitarbeiter kritisierten wiederum die Arbeitsbedingungen und Gehälter. Finance Forward machte den Fall damals öffentlich. Mittlerweile gibt es die Mitarbeitervertretung seit 2 Jahren und ich habe mit Oliver und Kevin darüber gesprochen, was sich seitdem eigentlich verändert hat und warum Fintech-Gründer noch immer etwas kritisch auf Betriebsräte schauen. Hey Kevin, hallo Oliver, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Hi.
Hi.
Als erstes würde mich mal interessieren, bei welcher Bank seid ihr eigentlich und welchen Lieferdienst verwendet ihr?
Bank, ich bin ehrlicherweise der Albtraum, glaube ich, einer jeden Bank. Also ich wechsle gerne und probiere Fintechs aus. Aktuell bin ich in der Tat bei der DKB und Klarna teste ich auch gerade aus.
Okay.
Und Lieferdienst, ja, Lieferando, ganz klar.
Okay, aber ihr guckt dann auch immer so ein bisschen, wenn ihr das Produkt nutzt und euch gleichzeitig mit den Arbeitsbedingungen auseinandersetzt, inwiefern spielt das quasi dann mit rein in eure Entscheidung?
Also bei mir ist es so, bei der Tomorrow Bank zum Beispiel, für die interessiere ich mich auch ganz stark, hatte da auch eine Zeit lang ein Konto, kann es aber noch nicht vollumfänglich nutzen und will deswegen für die gerade keine Kosten produzieren, bin aber sofort wieder da, wenn die das Produkt abgerundet haben, weil ich das Konzept von Tomorrow ethisch, nachhaltig und so weiter richtig gut finde. Ja. Genau.
Aber heißt ja im Umkehrschluss nicht, dass die Arbeitsbedingungen gut sind, ne?
Nee, das ist wohl so. Aber das, was ich zumindest lese und mitbekomme über Tomorrow aktuell, scheint das alles gut im Rahmen zu sein. Aber spannend wird die Frage sein, wenn Tomorrow eine gewisse Größe erreicht hat. Also wenn wir bei 500 oder vielleicht 1000 Beschäftigten dann sind.
Oliver, wie ist das bei dir?
Interessanterweise tatsächlich auch DKW, aber auch schon sehr, sehr lange. Ich bin da ein bisschen anders als Kevin. Ich bin da so ein bisschen stumpf und faul, ehrlich gesagt, was so Wechseln angeht. Dass, solange es für mich funktioniert und ich mich irgendwie nicht schlecht behandelt fühle, bleibe ich da tatsächlich erstmal auch. Genau. Arbeitsbedingungen spielen natürlich eine Rolle. Es wäre mir auch lieber, irgendwie ein Unternehmen mit Tarifvertrag und irgendwie sehr, sehr guten Arbeitsbedingungen zu haben. Das ist auch schwierig, immer mal wieder. Ja, und Lieferdienst, ja, so wenig wie möglich, aber tatsächlich, wenn dann auch Lieferando. Gerade hier in Berlin keine Essenslieferdienste, also kein Gorillas, kein Flink und so weiter und so fort.
Obwohl das Lieferando ja auch die großen Betriebsratsprobleme und Rechtsstreitigkeiten und sowas hat, ne?
Genau, die hat's, aber ich meine, da gab es ja auch durchaus Erfolge, was Betriebsräte angeht. Genau.
Okay.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Capital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Capital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Capital Plus 3 Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.capital.de/OMR einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß.
Werbung Ende.
Vielleicht bevor wir jetzt in das Thema tiefer einsteigen, Mitarbeiterbeteiligung in Startups und bei Fintechs, würde mich nochmal interessieren, was macht ihr eigentlich so im Alltag als Gewerkschafter? Wie kann man sich das vorstellen und für welche Unternehmen seid ihr dann auch jeweils zuständig?
Ich glaube, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also bei mir, ich bin Gewerkschaftssekretär hier in Berlin-Brandenburg offiziell, wobei das Brandenburg lasse ich relativ oft unter den Tisch fallen, weil gerade in dem Bereich, für den ich zuständig bin, also Fintechs und Tech-Unternehmen oder IT-Unternehmen, passiert ja in Brandenburg nicht so viel, wenn man ehrlich ist.
Nur ein paar, die aus Steuergründen an den Rand von Berlin gezogen sind.
Ja, genau, sowas gibt es halt schon, aber das ist ja keine großen, die im Fokus stehen bei uns. Und was machen wir im Alltag? Ja, also klar, Betriebsratsgründungen sind ein Thema für mich gerade, aber natürlich auch so eine Betreuung von Betriebsräten, die es schon gibt. Also auch mal vielleicht einen strategischen Tipp und auch zu sagen, okay, guckt da vielleicht mal hin, verrennt euch da mal nicht und solche Sachen. Aber ich sehe mich jetzt da auch nicht als derjenige, der ihnen erklärt, wie ihre Arbeit funktioniert, sondern unterstützt die Betriebsräte, die es so gibt. Genau, und zuständig, ja klar, das im Fintech-Bereich N26, Klarna, SumUp, so sind die, die gerade so die Großen sind. Einzelne Mitglieder aus einzelnen anderen Unternehmen. Ansonsten im IT-Bereich, Soundcloud, Contentful, Spotify, irgendwie so Sachen halt, genau. Plus halt so kleinere IT-Unternehmen, die jetzt nicht so spannend sind. Und wahrscheinlich wird in der Zukunft auch sowas wie IBM noch bei mir auf dem Tisch landen. Dann. Also die ganz, nochmal die ganz, die alte IT-Welt, um es mal so zu nennen.
Ja. Kevin, wie sieht das bei dir aus?
Also ich bin nicht in Berlin, sondern mache bundesweit Betreuung und habe im Endeffekt so drei Bereiche, weil immer die Volksbanken, Raiffeisenbanken, also ist ja traditionell. Dann habe ich die Deutsche Bank als Konzern, inklusive Postbank, so ein großer Bereich bei mir. Aber auch dieser ganze Bereich Digitalbanken, Fintechs, wird ein immer wachsender Bereich. Und was tue ich? Das meiste, was ich tue, sind Tarifverhandlungen. Also ganz konkret in Verhandlungen gehen mit Arbeitgebern, um Arbeitszeit, Entgelt und so weiter zu verhandeln. Und in verschiedenen Projekten, zum Beispiel bei den Fintechs, würde ich das, was ich tue, am ehesten als Empowerment verstehen. Also für mich ist immer ein Schlüssel, Menschen dazu befähigen, dass sie sich selbst darum kümmern, ihre Arbeitsbedingungen besser zu machen. So, also das ist so die Herangehensweise. Ja.
Euer Image war ja bislang in der Startup-Szene nicht so gut als Gewerkschaften. Betriebsrat war immer so ein Wort, wo irgendwie, glaube ich, viele dann so zusammengezuckt sind von den Gründern. Habt ihr das Gefühl, dass sich das verändert hat in den letzten, besonders ein, zwei Jahren?
Ich weiß tatsächlich nicht, ob sich das Image von Gewerkschaften grundsätzlich verändert und von Betriebsräten, aber ich glaube, es gibt inzwischen genug Erfolgsbeispiele, dass es gut funktioniert. Und wenn ich mich bei uns im Haus mal umgucke, es gibt auch natürlich eine neue Generation an Kolleginnen und Kollegen, Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, also auch junge Leute, die tatsächlich eben nicht die klassische, bleiben wir mal im Bankenbereich, irgendwie Deutsche Bank, Betriebsratskarriere und dann irgendwie hauptamtliche Gewerkschafterin geworden sind, sondern eben auch da junge Leute, die vielleicht mal woanders herkommen. Ich glaube, das ist schon auch so ein Thema. Klar, wir haben uns auch weiterentwickelt, was so Sprache angeht. Also gerade in Berlin sehr, sehr viel englischsprachig. Da haben wir uns auch als Organisation weiterentwickelt, muss man sagen. Und ich glaube auch schon, dass da unser Ruf besser geworden ist. Und ich glaube auch, dass es aber insgesamt auch sowohl in der Tech-Szene, gibt es ja auch in den USA viele Beispiele, dass Leuten bewusst geworden ist, dass sich zu organisieren eine gute Idee ist. Ob das nur in einer Gewerkschaft ist in den USA, was ja nochmal viel, viel schwerer ist als in Deutschland, oder eben am Ende im Betriebsrat in Deutschland. Weil dieses Betriebsratskonzept ja schon was sehr, sehr Deutsches ist am Ende.
Ja, ich glaube, man kann die Frage, oder ich möchte vielleicht nicht so einheitlich beantworten, weil ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wo steht ein Startup. Also wenn ein Startup beginnt, dann ist es ja erstmal ein klein mittelständisches Unternehmen mit einer hohen Identifikation. Also die Gründerin, der Gründer, hat natürlich keinen Bock drauf, dass ihr irgendjemand in die Suppe spuckt, ja, von außen. Und die Beschäftigten selbst haben ja auch nochmal eine eigene Dynamik in so einer Phase. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass ab einer bestimmten Größe eines Startups, und ich nehme jetzt mal neuralgisch so die 500 oder die 1000er Marke, ganz neue Probleme herkommen. Und dann, glaube ich, haben wir auch eine Relevanz, aber weniger als Interessensverband, sondern eher als Plattform. Ja, also wir kommen ja vielleicht nachher noch auf das Beispiel N26. Da war es ja so, dass wir eine Plattform waren. Und da glaube ich, dass die Leute das schon nehmen, weil sie merken, okay, da ist eine Kompetenz da. Wir wissen, wie bestimmte Organisierungsprozesse, also wie kommt man eigentlich zu einem Betriebsrat, wie wir das gestalten können. Und dass wir mit den Foundern nicht unbedingt matchen, ist jetzt für mich auch irgendwie klar. So, ne, das liegt, glaube ich, ein Stück weit in der Natur der Sache. Ja.
Genau, aber es gibt ja, glaube ich, schon einen Unterschied zwischen so einer Komplettablehnung und einer Handreichung, dass man sagt, lass uns drüber diskutieren. Da gab es ja zum Beispiel nach dem N26-Fall, gab es ja Bestrebungen, aber das ist, glaube ich, dann ein bisschen irgendwie im Sande verlaufen, oder?
Genau, also den direkten Kontakt gibt es nicht. Und deshalb auch immer die Frage, was es jetzt auch bringt. Also klar kann man sich nett unterhalten.
Nee, ich meine jetzt nicht nur sozusagen Valentin Steif als Gründer von N26, sondern auch die Szene in Anführungsstrichen, also die Szene-Lobbyisten, die Arbeitgebervertreter in dem Sinne von den Startups.
Ja, ich glaube, da gibt es ja auch die klassischen Arbeitgebervertreter, gibt es ja auch nicht. Es gibt ja keinen Arbeitgeberverband für Fintechs zum Beispiel.
Aber es gibt einen Startup-Verband zum Beispiel.
genau, die Frage ist, ob die sich jetzt wirklich als so der Arbeitgeberverband auch sehen und auch so handeln, ne? Also wenn ein Arbeitgeberverband begibt sich ja so ein bisschen auch sofort in die Gefahr, dass wir dann um die Ecke kommen und sagen, okay, das ist ja toll, dass ihr der Arbeitgeberverband seid, dann verhandelt doch mal einen Verbandstarifvertrag mit uns für Fintechs. Ich glaube, aus der Deckung wollen die sich gar nicht unbedingt begeben. Also die Gefahr, dass wir bei denen vor der Tür stehen, irgendwie mit den klassischen gewerkschaftlichen Trillerpfeifen und fahren und sagen, ey, ist doch schön, dass ihr der Arbeitgeberverband seid, dann lass uns doch gleich mal hier Tarifverhandlungen führen. Ich glaube, da haben die gar keinen Bock drauf. Mhm. Also das ist ja auch so ein bisschen. Und klar, dadurch gibt es natürlich auch relativ wenig Kontakte.
Ja. So. Aber das gibt es übrigens. Ne? Also in Dänemark zum Beispiel gibt es einen Arbeitgeberverband für Fintechs und die haben einen Flächentarifvertrag für Fintechs verhandelt.
Also ist der denn auch gut, Modell. Oder? Ist der denn auch gut von was?
Ja, definitiv. Also die haben da gute Sachen rausgehandelt, aber man kann Dänemark und Deutschland wenig vergleichen, weil die sind sehr sozialpartnerschaftlich über die Arbeitslosenversicherung aufgestellt. Also das heißt, da hat man nochmal einen anderen Zugang, als es jetzt hier in Deutschland der Fall ist. Also
wie ist die Systematik da anders?
Also da ist es so, dass die, wenn die Beschäftigten Gewerkschaftsmitglied sind, das hängt mit der Arbeitslosenversicherung zusammen. Also das heißt, hier in Deutschland ist es ja so, wenn ich normal beschäftigt bin, dann bin ich auch arbeitslosenversichert. In Dänemark ist der Hebel die Gewerkschaftsmitgliedschaft. Und dadurch haben die einen sehr hohen Organisationsgrad und noch eine hohe Verquickung mit dem politischen System. Also deswegen kann man das, glaube ich, nicht so ganz vergleichen. So, und ich glaube auch, das ist eher eine Base, ja, dieser Tarifvertrag, den es in Dänemark gibt. Hier habe ich eher das Gefühl, dass sogar manche das eher noch mal als Aushängeschild nutzen. Also mir ist letzte Woche zum Beispiel ein Beitrag von Tomorrow zwischen die Finger gekommen zum Thema, wir haben ein transparentes Entgeltsystem. Also wir haben das sehr interessant gemacht, Vergleichbarkeit für Tätigkeiten. Und da dachte ich mir, ja, ist ein Tarifvertrag, ne? Das kennen wir seit 60 Jahren so, ne? Also das ist jetzt eigentlich nichts Neues. Ja, aber ich glaube, das ist für die auch ein Aushängeschild, ne? Mhm.
Vor 2 Jahren ging es ja los, dass es irgendwie gerade in der Berliner Szene ein großes Thema wurde, vor allem halt durch diesen prominenten Fall N26. Damals führte das Unternehmen ja sehr widerwillig einen Betriebsrat ein und zuvor hatten die Gründer intern geschrieben, der Rat würde gegen alle ihre Werte im Grunde genommen stehen. Genau, außerdem führten die ehemaligen Wirecard-Mitarbeiter einen Betriebsrat ein, beziehungsweise wählten den. Ihr habt beide Fälle, sozusagen Kevin, du Wirecard, Oliver, du N26, sehr nah begleitet. Was hat sich aus eurer Sicht, was diese konkreten Fälle und auch sehr prominenten Fälle angeht, eigentlich seitdem getan?
Ich weiß gar nicht, ob sich so viel getan hat, um ganz ehrlich zu sein. Was sich getan hat, ist natürlich, dass ich glaube, das würden sich Unternehmen nicht mehr hinstellen und sagen, wir sind total gegen den Betriebsrat. Also die haben, glaube ich, gelernt, dass das öffentlich nicht so gut ankommt. Also ich meine, gerade N26 gab es ja öffentlich eine riesige Welle, also irgendwie Böhmermann, der sich da geäußert hat.
Saskia Esken,
genau, also verschiedene Bundestagsabgeordnete und Mitglieder des Europäischen Parlaments und wer sich da alles, also haben sich alle möglichen Leute berufen gefühlt, die sich sonst mehr oder weniger auch um Arbeitnehmerinnenrechte kümmern, sich dazu zu äußern. Das war gut, das hat tatsächlich einen riesen Druck aufgemacht. Das hat, glaube ich, aber auch natürlich den Weg für andere Leute geebnet. Also andere Beschäftigte, Kolleginnen und Kollegen haben gesehen, okay, das funktioniert, das kann man machen, das geht. Und andere Unternehmen haben gesehen, naja gut, das finde ich jetzt vielleicht blöd, aber ich sage das nicht offen, dass ich es blöd finde. Das macht natürlich auch nochmal Dinge einfacher in diesem ganzen Prozess. So, und
jetzt mal auf N26 gezoomt, da wurde jetzt ja auch zum Beispiel schon neuer wieder gewählt. Wie ist da dein Resümee von dem, wie du das begleitet hast?
Das ist total positiv am Ende. Die Kolleginnen und Kollegen in dem Betriebsrat sind total engagiert. Das sind alles Betriebsräte, also alle Betriebsräte, die es da gibt, mehrere im Konzern oder im Unternehmen. Die machen einen sehr, sehr guten Job. Die haben natürlich unterschiedliche Schwerpunkte, weil sie eben unterschiedliche Beschäftigtengruppen vertreten. Also Kundenservice, der Klassiker, der irgendwie immer die in allen Unternehmen, jetzt nicht nur in Startups, sondern auch in klassischen Unternehmen, schon die prekärsten Arbeitsbedingungen hat. Hat natürlich eine andere Diskussion und andere Themen, die sie irgendwie, mit denen sie sich beschäftigen, als beispielsweise irgendwie die Softwareentwicklerinnen und Entwickler, die natürlich eine sehr privilegierte Position haben, auch in jedem Unternehmen. Aber die Betriebsräte machen dann einen total guten Job. Auch jetzt in der zweiten Amtszeit gibt da Kontinuitäten. Das ist jetzt nicht so, dass alle Leute, die für den ersten Betriebsrat kandidiert haben, gesagt, okay, nie wieder, ich gehe mal weg damit. Sondern auch da gibt es Kontinuitäten. Teilweise gibt es die gleichen Vorsitzenden und viele Leute, die auch weitermachen. Aber es sind auch neue Leute dazugekommen, die sich jetzt engagieren.
Gibt es denn 1, 2 konkrete Punkte, wo du sagst, da haben sich die Arbeitsbedingungen verbessert oder die kritisierten Punkte auch irgendwie verändert?
Ja, also gerade so Work from Home, Mobile Working war ein Riesenthema. Da hat sich deutlich was verändert. Da gab es ja gerade am Anfang im Kundenservice-Bereich die klare Ansage, gibt's nicht, Punkt aus. Also auch in der Pandemie mussten die ja noch sehr, sehr lange wirklich ins Büro, in Großraumbüros, wo auch schon eigentlich klar war, das ist nicht mehr die beste Idee, gerade in einer globalen Pandemie. Das haben sie jetzt aber auch nochmal in die Betriebsvereinbarung gepackt. Und zwar nicht nur für Pandemiezeiten, sondern eben auch langfristig. Genau, da gab es, also dann gibt es natürlich sehr viele Sachen, die man auch sehr, sehr schwer greifen kann, die halt dann mir sagen, Kolleginnen und Kollegen, einfach auch die Stimmung hat sich geändert, weil es eben weniger Willkür gibt. Und gerade wenn es zum Beispiel darum geht, wer kriegt denn jetzt die Beförderung und so weiter, da guckt natürlich so ein Betriebsrat auch nochmal drauf. Und auch da gibt es Fälle, wo die Betriebsrat zum Beispiel gesagt hat, nee, wir stimmen der Beförderung von dem Kollegen und der Kollegin nicht zu, oder dem Kollegen, in dem Fall waren es, glaube ich, alle Kollegen. Das sind ja auch Sachen, die da passieren und die natürlich auch was mit der Stimmung machen. Die kann man jetzt schwer greifen natürlich von außen, aber das ist das, was ich auch oft höre, zu sagen, naja, es gibt einfach eine andere Stimmung.
Und die Gehaltsthematik?
Es gab ja eine sehr signifikante Gehaltserhöhungsrunde. Das ist ja kein klassisch Betriebsratsthema, also es ist ja ein Tarifvorbehalt im Gesetz. Das heißt, das ist ja eigentlich ein Gewerkschaftsthema. Betriebsräte können nicht zum Streik aufrufen. Und das Bundesarbeitsgericht hat ja auch immer gesagt, Tarifverhandlungen, also Gehaltsverhandlungen ohne Streik sind kollektives Betteln. Das ist so ein Thema, aber die haben es geframed, also Unternehmen hat es geframed als, wir machen eine Marktangleichung. Also wir haben offensichtlich so lange so schlecht bezahlt, dass uns Leute wegrennen tatsächlich. Und also da gab es ja signifikante Erhöhungen. Und auch da haben Leute, dann kam auch aus mir und gesagt, naja, ist doch total toll und so. Gesagt, naja, wenn sie euch jetzt plötzlich 30% mehr Gehalt geben, ohne dass ihr streikt, dann seid ihr offensichtlich vorher jahrelang deutlich unterbezahlt gewesen. Also das Geld fällt ja nicht vom Himmel. Also auch in dem Bereich nicht, auch nicht, wenn wir über irgendwie Venture Capital reden und so, das Geld fällt trotzdem nicht vom Himmel. Und wenn die halt Leute halt natürlich, klar, wenn die Leute mir wegrennen und dann habe ich plötzlich irgendwie so einen Gehaltssprung da drin, dann war vielleicht vorher in der Gehaltsstruktur auch irgendwie was ziemlich daneben. Hm.
Kevin, wie ist da die Lage von Wirecard und den Folgeunternehmen, die jetzt ja, glaube ich, Pago Next heißen, zu der Santander Bank gehören? Wie ist da die Lage?
Also die haben inzwischen auch den zweiten Betriebsrat gewählt. Also es waren ja vorher ganz viele Betriebsräte. Wirecard hat ja, das ist ja eine sehr verästelte Struktur gehabt. Und es gibt jetzt einen Betriebsrat in der Pago Next. Und da ist eigentlich genau das Gegenstück zu N26 passiert. Also da sind ja die Betriebsratswahlen noch relativ harmonisch abgelaufen. Also wir konnten, also harmonisch, soweit man halt in so einem Prozess in dieser Phase von harmonisch sprechen kann, aber halt gut funktioniert. Jetzt ist es so, dass der neu gewählte Betriebsrat, dass da eine Gruppe und auch die Arbeitgeberseite die Wahl angefochten haben. Und letzte Woche hat das Arbeitsgericht aber entschieden und die Anfechtung zurückgewiesen. So, und ganz unter fadenscheinigen Gründen haben sie das gemacht. Also das heißt, kurzum, da gibt es Kräfte.
Der Einspruch wurde unter fadenscheinigen Gründen.
Genau.
Nicht das Arbeitsgericht hat unter
fadenscheinigen Gründen. Genau, man hat da formale Fehler kritisiert, die da passiert sind. Aber das waren wirklich Banalitäten. Das hat auch das Arbeitsgericht festgestellt. Das war ganz aktuell letzte Woche. Und trotzdem ist es so, dass die Betriebsräte, die wiedergewählt wurden, das sind viele Akteure, die aus der ersten Zeit kommen, unglaublich engagiert heute agieren. Also die haben mobile Arbeit war ein klassisches Thema, weil die auch da nochmal mehr zugespitzt, weil die in ein komplett neues Gebäude inzwischen umgezogen sind. Aber auch so Sachen, wie halten die eigentlich die Beschäftigten? Ja, also wer die Wirecard-Story kennt, weiß ja, das einzige echte Asset, was Wirecard hatte, waren ja die Beschäftigten. Das sind eine Horde Beschäftigten, sonst hat denen ja nichts gehört. Ich glaube, sogar die Blumenkästen waren, glaube ich, sogar gemietet. Also weiß ich nicht, aber also das ist mal eine Zuspitzung. Und da sind die sehr, sehr engagiert so dran. Also ich würde schon sagen, dieser Betriebsrat ist inzwischen etabliert, auch bei den Beschäftigten. Und was auch spannend ist, dass viele, die gegangen sind und diese Phase miterlebt haben, der Betriebsratsgründung, heute in anderen Unternehmen wiederum Kontakt auch zu mir auf suchen, um wiederum vielleicht neue Initiativen zu ergreifen. Also es schwappt ein Stück weit über. Noch ein zartes Pflänzchen aktuell, aber wir sehen einen Prozess an der Stelle und dass Beschäftigte zugänglicher sind für das Thema Betriebsrat und es nicht mehr so total verstaubt ansehen.
Hatten die dann überhaupt Gestaltungsspielraum in so einer Krisenphase, in so einem Insolvenzverfahren?
Also in der Krisenphase kaum. Da ging es wirklich um Existenzgründe. Wie hält man die Beschäftigten an Bord? Wie kann man noch das Beste rausholen? Also wir hatten ja ganz viel zum Thema dass sie Beschäftigte auch schützen vor Kündigung. Das war also eine der Hauptthemen der Betriebsratswahlen. Also ich wurde ja mehr als einmal von Journalisten gefragt, ob sich das überhaupt noch lohnt, was wir hier gerade machen. Und ja, hat sich gelohnt. Weil ganz viele Leute haben ihren Arbeitsplatz behalten können. Und erst als quasi der große Teil durch war, sind die in diese Gestaltung übergegangen. Und das ist ihnen inzwischen ganz gut gelungen. Und es sind auch tolle, engagierte Kolleginnen, die das jetzt heute machen. Also wirklich, also auch langfristig. Also die erleben ja nur Krisenmodus seit über 2 Jahren und das machen die auch echt gut. Ja.
Du hast gerade SumUp schon erwähnt. In diesen 2 Jahren gab es ja immer mal wieder Bestrebungen in anderen Unternehmen, anderen großen Fintechs oder Startups, dass da Betriebsräte gegründet werden sollten. Also meiner Außenwahrnehmung nach blieb aber die große Welle der Gründung eigentlich aus. Also wenn man sich manche große Finanz-Startups anguckt, wie Solaris, wie Trade Republic, da gibt es im Moment noch keine Betriebsräte. Warum erreicht ihr die Szene noch nicht umfassender?
Ich glaube gar nicht, also ich würde es vielleicht andersrum formulieren, ehrlich gesagt, weil also ich, mein Ziel ist jetzt nicht, dass ich irgendwo hingehe und sage, ihr braucht einen Betriebsrat. Das so sehe ich meinen Job überhaupt nicht und das mache ich auch nicht. Sondern es ist andersrum. Die Leute kommen und sagen, wir wollen einen Betriebsrat, hilf uns bitte dabei. So rum würde ich das sehen. Also ich laufe jetzt nicht rum, klingel bei denen und sage, ah, wie so ein schlechter Staubsaugervertreter. Ich habe gehört, ihr habt noch keinen Betriebsrat, hier ist einer. Nehmt den doch bitte. Überhaupt nicht, sondern die Leute, also das ist das Konzept von auch von Gewerkschaft. Leute müssen sagen, okay, wir wollen mitmachen, wir wollen was machen. Und so wie Kevin gesagt hat, wir empowern die Leute dann, helfen denen dabei. So, ne? Das wir machen. Und da gibt's halt auch, also wir haben da durchaus Kontakte hin, also ich habe auch relativ viele Kontakte in so, aber es sind ja meist dann natürlich einzelne Personen, die sagen, ja, ich bin Gewerkschaftsmitglied, weil ich finde es gut, ich bin davon überzeugt, aber ich habe natürlich auch, also ne, da hängt ja auch eine Existenz dran, ich meine, die Leute verdienen da teilweise gutes Geld, teilweise weniger gut, aber grundsätzlich hängt da natürlich eine Existenz dran an dem Job. Und dann zu sagen, naja, ich laufe jetzt offen rum und spreche mit meinen Kolleginnen und Kollegen über das Thema Betriebsrat und so weiter, machen auch die wenigsten, wenn man ehrlich ist. So. Und das deswegen stimmt schon, dass diese große Welle ist ein bisschen ausgeblieben. Aber es gibt schon eine relativ große Welle an Kontakten. Dass, ob jetzt da immer eine Betriebsratsgründung dabei rauskommt, das nicht.
Nee. Ja. Nee, dieses Argument, dass ihr nicht rumlauft und das quasi vertreibt, in Anführungsstrichen, das verstehe ich schon gut. Andererseits könnte man argumentieren, dass gerade in der Phase, wo jetzt es wöchentlich eigentlich Meldungen darüber gibt, dass Leute entlassen werden, könnte man ja sagen, in so einer Zeit ist eigentlich ein Gegengewicht, eine Mitarbeiterbestimmung wichtiger denn je.
Auf jeden Fall. Das völlig unbestritten. Aber dann sind wir wieder bei der Frage, auch was Kevin gerade beschrieben hat, diesem Krisenmodus von The Wirecard zum Beispiel. Also aus meiner Sicht sage ich den Leuten auch immer, wenn die mich fragen, ja, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Naja, eigentlich ist der richtige Zeitpunkt dann, wenn es dem Unternehmen total gut geht und wenn eigentlich der Betriebsrat in Anführungszeichen nichts machen muss. Also wenn er sich irgendwie, wenn man die Betriebsratswahl machen kann, ganz entspannend, der Betriebsrat kann sich irgendwie weiterbilden, der kann sich überhaupt mal mit dem Gesetz beschäftigen, der kann irgendwie ein Vertrauen der Kolleginnen und Kollegen aufbauen. So, dann im Idealfall hat man halt einen gut ausgebildeten, gut eingespielten Betriebsrat, dann, wenn es halt brennt. So, wir haben vor der Pandemie beim letzten C3 in Leipzig zum Beispiel einen Vortrag gemacht, der hieß, was tun, bevor es brennt, wie gründe ich eigentlich einen Betriebsrat? Und der Titel war halt auch Programm. Also man sagt, naja, ne, so ein Krisending wie bei Wirecard kann man alles machen. Eigentlich ist es aber viel schöner, wenn man es andersrum macht. So, jetzt sind wir natürlich gerade so ein bisschen auch in so eine Krise geschlittert. Ich würde jetzt keine Krise, vielleicht auch nicht Krise nennen an der Stelle, aber das Gute ist natürlich, dass die Kolleginnen und Kollegen meistens ja noch relativ weich fallen. So, also die Leute finden ja in der Regel einen neuen Job.
Das ist ja oft ein Argument, was auch gegen Betriebsräte eigentlich gewendet wird, dass man sagt so, ihr seid jung, wenn ihr keinen Bock habt, da zu arbeiten, absorbiert der Arbeitsmarkt im Moment alles, was praktisch rausgeht.
Genau. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Argument gegen Betriebsräte ist. Weil tatsächlich, also aus Unternehmersicht müsste es ja eigentlich nur ein Argument für Betriebsräte sein, weil es eben Leute im Unternehmen hält, Leute zufriedener macht, am Ende Leute auch produktiver macht. Und zum anderen ist das natürlich auch einfach für die Unternehmenskultur, ich habe es schon mal gesagt, für die Stimmung im Unternehmen einfach ein riesen Schritt nach vorne. So. Und leider gibt es halt die Tendenz, würde ich sagen, dass Leute im auch so ein bisschen auch Gewerkschaften ja als so die Versicherung sehen. So, ich gehe jetzt hin, dann sollte mir mal beim Arbeitsrecht helfen, wenn ich irgendwie gekündigt wurde. Das ist ja auch nicht das, was wir machen.
Ich kann noch einen Aspekt mit reingeben, glaube ich, noch aus der Perspektive der Beschäftigten. Also häufig erlebe ich zumindest, dass Beschäftigte Betriebsratsgründung oder Arbeit mit einer Gewerkschaft, als ich gehe in den Konflikt mit meinem Arbeitgeber wahrgenommen wird. So, das wird natürlich auch ein Stück weit auch ein bisschen forciert von vielen Arbeitgebern, von vielen Unternehmen, auch gerade von Startups. Und das ist natürlich eine relativ hohe Hürde, weil ich möchte natürlich in der Regel am Arbeitsplatz ein möglichst harmonisches Umfeld. Also wer ist denn gerne im Konflikt mit Kollegen und Vorgesetzten? Niemand, sondern die Leute möchten ja gerne den Job gut machen und auch ein gutes Umfeld haben. Und ich glaube, den Schritt erstmal dahin, dass es gar nicht unbedingt immer gleich harter Konflikt sein muss, sondern dass es eher was mit Gestalten zu tun hat, der ist vielleicht noch nicht gut genug vermittelt. Ja, und am Ende steht wirklich, also wir können ja immer nur ein Angebot machen. Ja, und dann gibt es Beschäftigte, die nehmen das Angebot an, N26 zum Beispiel, Klarna und wie auch immer. Und manche nehmen es nicht an oder noch nicht. Und ich bin auch relativ entspannt. Ja, also die Zeit wird noch kommen, wo Beschäftigte diese Plattform auch nutzen. Ja, also.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für Werbung in eigener Sache und einen Reminder für die Bewerbungsphase der Finance Forward Masterclasses. Am 7. und 8. Mai findet in Hamburg zum dritten Mal die Finance Forward Konferenz statt. Neben viel Programm auf den Bühnen bekommt ihr außerdem an beiden Konferenztagen auch die Möglichkeit, an einer der Finance Forward Masterclasses teilzunehmen. Für einen der Plätze müsst ihr euch aber jetzt bewerben. Schaut dafür am besten so schnell wie möglich auf financefwd.com/masterclasses vorbei und bewerbt euch mit eurem Konferenzticket. Hier ein kleiner Auszug. Bei Adyen bekommt ihr 90 Minuten Deep Dive zum Thema Payment und wie Get Your Guide und Blue Tomato mit nahtlosem Zahlungsverkehr revolutionieren. Mastercard spricht über das wichtige Thema Gender Tech Gap und Felix 1 über Fallstricke in internationalem Onlinehandel.
Werbung Ende.
Eine weitere Frage, die sich ja stellt, sind die Regeln für Gewerkschaften, ist das noch zeitgemäß? Das folgt ja einem sehr sozusagen starren Raster mit diesem Aufhängen der Wahllisten in einem bestimmten Raum zum Beispiel und vielen Sachen, so ein strenges Prozedere, was einfach durchgehalten werden muss, was vielleicht auch schwierig zu vermitteln ist in einer sehr digitalen Zeit. Inwiefern ist das vielleicht auch eine Hürde, sowas überhaupt einzuführen?
Also ich glaube, die Frage muss man ja auf zwei Ebenen beantworten. Einmal geht es ja um die Gründung von Betriebsräten. Das ist ja einfach ein gesetzlicher Ablauf. Und auch, wie Gewerkschaften funktionieren. Ja? Also wie kann ich mich engagieren? Ich fange mit dem zweiten an. Vielleicht machst du Betriebsrat. Also was Gewerkschaft anbelangt, ich glaube, ich stehe da auch nicht so immer dahinter, wie unsere Organisation funktioniert. Also ich glaube, das Beispiel N26 war für mich das Beste, was wir machen konnten. Wir waren nur Plattform. Wir sind nicht reingegangen und haben gesagt, ihr müsst es so und so machen, sondern wir waren Plattform. Und mit der Herangehensweise, glaube ich, haben die Beschäftigten auch Lust mitzumachen. Ja, also wenn aber so lange steife Strukturen da sind, wird es immer schwieriger. Und ich bin ganz offen, also ich in meiner Arbeit, halte ich die Strukturen ein, da wo es nicht muss, versuche ich Raum zu geben für Beteiligung. So, das ist für mich eine Grundregel. Aber natürlich kann ich nicht für die gesamte Organisation sprechen. Ja? Und beim betriebsverfassungsrechtlichen Teil, sagt Oliver noch was dazu, ist es halt, da ist man auch ein bisschen auf den Gesetzgeber auch gebunden, aber auch da, glaube ich, gibt es Potenzial, diplomatisch auszudrücken.
Ist das denn auf dem Zettel der Politik? Ist das denn auf dem Zettel der Politik, da mal was anzupassen, was moderner zu machen?
Also ich glaube schon, also so über, aber leider halt auch weniger aus der Beschäftigten-Sicht, sondern halt häufig aus der Gründersicht. Ich glaube, dass aus der Beschäftigten-Sicht wir dann nochmal, also glaube ich, die Leute, die wir jetzt kennen aus Fintech, Startups und so weiter, was die erleben, da stärker reinbringen müssen. So, da ist auf jeden Fall noch Potenzial, da diese Sichtweise reinzubringen. Aus Sicht der Gründer, ich meine diese Valentin-Stalf-Idee mal reinbringen. Da hat er ja diese Idee von diesem Board, was er da gebaut hat, ja? Dieses Employee Representation Board. Ja?
Was übrigens per einer E-Mail aufgelöst wurde, kommentarlos dann wieder.
Diese Idee, die ist total alt. Ja? Also ich mache mal ein Beispiel. Ich kenne vor 15 Jahren, es gibt einen Saturn-Markt in München, die haben auch sowas gehabt. Die hatten so Sprecher. So, das ist zwar irgendwie nett, weil jeder über die Probleme reden kann, aber die haben überhaupt gar keine Möglichkeiten, etwas wirklich auch mal, wenn es mal einen Konflikt geht, durchzusetzen. Ne? Deswegen, schöne Idee, dass man drüber redet. Ich bin auch ein großer Fan von Reden, aber manchmal braucht es auch handfeste Durchsetzungsmöglichkeiten, so als Sicherheit. Das gibt es nicht. Kündigungsschutz zum Beispiel. Ne?
Wo ich da nochmal kurz einhaken will, ich meine, die Idee dahinter finde ich schon nachvollziehbar, dass man sagt, man will nicht nur die, man will ein Gremium haben, was nicht nur die deutschen Mitarbeiter sozusagen repräsentiert, sondern auch bei einem globalen Unternehmen, Brasilien, USA und so weiter, mit einbezieht. Also das Argument verstehe ich schon. Es scheint jetzt nicht funktioniert zu haben, aber das Argument finde ich schon schlüssig.
Also mir sind da zwei Fragen auch dazu sofort in den Kopf gekommen. Warum hat das nicht vorher gemacht? Also warum macht das erst genau, als wir eine Betriebsratsgründung anstoßen? Also diese Partizipation hätte man vorher organisieren können und vielleicht auch sollen. Und zweite Frage war, warum nicht auch Schutzrechte, wie sie üblich sind, da auch einführen? Also die Beschäftigten dürfen zwar reden, aber wenn sie irgendwas Falsches sagen, dann droht ihnen vielleicht auch eine Sanktion. Ne? Also warum, also nicht genau. So. Ne?
Genau, also das ist auch das letzte Argument, finde ich super wichtig zu sagen. Klar ist, das Betriebsverfassungsgesetz gilt in Deutschland. Aber was ist dann, also was hält dann ein Unternehmen davon ab, zu sagen, wir wenden das an, analog, angepasst an auf alle anderen Länder, können wir ja machen. Also ist ja, da muss man ja nicht irgendwie so ein Schülersprecherkonstrukt anwenden. Man kann ja auch das Konzept, was es gibt ein uraltes Beispiel, ist auch schon Jahrzehnte alt, glaube ich, von VW. Die haben zum Beispiel die Geltung des europäischen Betriebsrats, was europäisches Recht ist, auf Brasilien und auf andere Länder ausgeweitet, per Vertrag mit Gewerkschaften. So, also das kann man ja alles machen. Man muss ja aber nicht das Allerniedrigste und das, also, genau.
Okay, ein weiteres Argument war ja, dass man gesagt hat, so diese Wahlzeiten sind einfach nicht mehr zeitgemäß, wenn man sagt, die Leute verbleiben teilweise am Anfang ihrer Karriere noch 1-2 Jahre. Ich glaube, ich kenne da auch 1-2 Beispiele, wo Leute dann im Prozess der Betriebsratsgründung dann sich einfach, aus welchen Gründen auch immer, einen neuen Job gesucht haben. Inwiefern müsste man dieses Problem angehen?
Sehe das ehrlich gesagt nicht als Problem. Also wenn man halt eine Betriebsratswahl hat, gibt es ja auch Nachrücker in der Regel im Betriebsrat. Das heißt, also man kann die auch wenn man die gut einbindet, das machen viele Betriebsräte auch, dann hat man ja einen größeren Pool auch an Menschen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die bleiben über die 4 Jahre, ist schon relativ groß. Und zum anderen, im Zweifel, wenn ich merke, okay, das sind jetzt von meinen Betriebsratsmitgliedern welche weg, ich habe die Größe nicht mehr, dann leitet man eben eine Neuwahl ein. Das ist ja dann am Ende auch kein großer Akt mehr. Wenn man das mal 2-mal gemacht hat, dann ist es ja auch kein Hexenwerk mehr. Dann ist es immer noch ein bisschen Formalkram, klar, der nervt vielleicht ein bisschen. Da sterben auch ein paar Bäume dabei, weil es eben auf Papierform passiert. Aber grundsätzlich ist es kein riesen Akt mehr. Es gibt ja auch die beiden Extrembeispiele. Es gibt vielleicht jemanden, ein neu gewählter Betriebsrat, der gerade aus dem Job kommt, gar keine Ahnung hat, erstmal rechtlich, was die Betriebsratsarbeit und so weiter. Und dann habe ich auf der anderen Ende von der Skala ist dann jemand, der seit 30 Jahren freigestellter Betriebsrat ist in irgendeinem großen deutschen Unternehmen. Und ich glaube, beides ist jetzt nicht ideal für so einen Betriebsrat. Also so eine Mischung ist vielleicht auch gut. Also weil natürlich über diese Amtszeit habe ich natürlich auch einen sehr, sehr großen Wissensschatz. Wir kennen auch genug Fälle in Unternehmen, wo auch ja, Führungskräfte sehr, sehr schnell wechseln. Entschuldigung, ist auch so ein Beispiel, wo Führungskräfte sehr schnell wechseln. Und ich glaube, auch da werden wir zum Beispiel irgendwann an den Punkt kommen, wo dann der Betriebsrat den Führungskräften erklärt, wie eigentlich die Firma funktioniert. Weil die nämlich am Ende länger da sind und einen viel tieferen Einblick in bestimmte Prozesse haben. So, und deswegen finde ich zum Beispiel diese 4 Jahre Amtszeit sehe ich überhaupt nicht als Problem. Auch wenn zwischendurch nicht, also wenn klar ist, nicht alle Leute, die am Tag X gewählt sind, sind am Ende der Amtszeit noch da. Da sehe ich überhaupt kein Problem drin tatsächlich.
Nur Übergaben funktionieren, wie wir alle wissen, nicht immer perfekt.
Die funktionieren nicht perfekt.
Sozusagen klar. Geht auch Wissen verloren.
Geht auch Wissen verloren, aber also gerade wenn ich noch kürzere Amtszeiten habe, geht ja auch das Wissen verloren. Das Problem löse ich ja mit einer kürzeren Amtszeit zum Beispiel nicht. Dann habe ich ja trotzdem die Übergaben. Also das, und was ich auch sehe, ist natürlich, das ist auch mal so ein Argument, dass ich mache, ja, und Betriebsräte und moderne Unternehmen und Arbeitsplätze passen nicht zusammen. Wo ich mal denke, naja, das sind ja die gleichen Kolleginnen und Kollegen, nur weil die plötzlich den Titel Betriebsrat haben, altern die ja nicht um 30 Jahre, denen wächst kein kariertes Hemd. Und also das passiert ja nicht automatisch, sondern es sind ja die gleichen Leute. Und auch so ein Betriebsrat, ich kenne viele Betriebsräte, die tatsächlich Arbeitsweisen für sich gefunden haben, die total gut passen und die trotzdem die formalen Vorgaben erfüllen. So, also das ist jetzt kein Hexenwerk, da muss man sich vielleicht auch mal Zeit nehmen, auch als Betriebsrat, sich mal 2 Tage hinsetzen und sich auch nicht vom Arbeitgeber immer irgendwie durch die Alltagsthemen hetzen lassen, sondern sich auch wirklich mal Zeit nehmen, zu sagen, okay, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten, was sind unsere Ziele, wie kommen wir da hin? Das muss man machen, klar, aber das sollte man ja auch in anderen Unternehmensteilen mal machen vielleicht. Und gerade im Startup-Bereich, wo dann irgendwie ja Geschwindigkeit und Schnelligkeit immer als die oberste Maxime irgendwie vor sich hergetragen wird, auch denke so, naja, auch euch wird es vielleicht mal gut tun, vielleicht mal 2 Tage euch hinzusetzen, um mal nichts zu machen und nicht irgendwie schnelle Entscheidungen zu treffen. Hm.
Wie sieht das aus mit so Kommunikation? Das ist ja auch ein Riesenthema, gerade bei Unternehmen, die über ganz Deutschland verstreut sind, wo dann viele der Kommunikationskanäle eigentlich vom Unternehmen gestellt werden und eine Kommunikation da drumherum sehr, sehr schwierig ist. Wie geht man dieses Thema eigentlich an?
Das, ich glaube, wenn ich die Antwort hätte, dann hätte ich sehr viele neue Freunde und könnte wahrscheinlich auch den ganzen Tag irgendwie in Deutschland rumreisen und das meinen Kolleginnen und Kollegen erzählen, wenn ich die Antwort hätte. Aber ich glaube, das ist auch so ein Prozess, ne? Also die Frage ist ja erstmal, grundsätzlich ist ja nichts Schlechtes an Unternehmenskommunikationsmitteln. So, also als Betriebsrat habe ich ein Recht drauf, die zu benutzen, auch in dem gleichen Maße die zu benutzen wie so ein Arbeitgeber. Dass es da Konflikte manchmal gibt, habe ich jetzt. Da
dürfte ich jetzt einen Slack-Channel einrichten mit allen außer dem Management.
Der Betriebsrat darf das. Hm. Wir als Gewerkschaft, da fehlen uns da so ein bisschen die Urteile zu. Also es gibt ja jetzt dieses in der Novellierung vom Betriebsverfassungsgesetz aus dem letzten Jahr auch das digitale Zugangsrecht der Gewerkschaften. Da fehlen natürlich ein bisschen die Urteile, die es ausgestalten. Und ich kenne auch wenige Fälle, wo wir es einfach mal gemacht haben. Also es gibt Fälle irgendwie, es gibt zum Beispiel bei der Deutschen Telekom, die haben so ein internes Social-Media-Ding. Da gibt es einfach auch einen Verdi-Bereich. Da haben die Betriebsräte, der Konzernbetriebsrat hat da seinen Bereich, gibt es auch einen Verdi-Bereich. Das ist gar kein Problem. Ob das jetzt irgendwie viele Leute sich angucken, weiß ich nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob die Beschäftigten sich den Arbeitgeberteil, der da drin ist, angucken. Also das ist die andere Frage. Wir machen es, also genau, so Slack-Channel zum Beispiel machen, kenne ich keine erfolgreichen Beispiele bis jetzt von, leider. Aber das grundsätzliche Recht gibt es dazu. Und als Betriebsrat, wie gesagt, habe ich ja eh alle Rechte zu kommunizieren. Da gibt es auch immer mal wieder Auseinandersetzungen. Gibt es hier in Berlin auch ein großes DAX-Unternehmen, wo jetzt gerade der Streit da ist, ob dann eben die Leute, die die Betriebsratswahl angestoßen haben, also es gibt noch keinen Wahlvorstand, aber wo die Betriebsratswahl angestoßen haben, ob die ein Recht haben drauf, die E-Mail-Adressen der Kolleginnen und Kollegen zu bekommen, um die auch zu informieren, weil da jetzt gerade ein Arbeitsrechtsverfahren läuft.
Okay, Delivery Hero, oder?
Nee, ein anderes. Okay. Es geht auch um Essen, aber es ist ein anderes.
Also zum digitalen Zugangsrecht, das ist in der Tat gerade echt eine große Auseinandersetzung. Also ganz unabhängig davon, ob wir jetzt von einem Startup oder auch von einem DAX-Konzern reden. Ich glaube, da geht es einfach darum, dass die Unternehmen gerne die Hoheit über den Informationsfluss einfach behalten möchten und ihn nicht abgeben wollen. Liegt aus meiner Sicht auch in der Natur der Sache. Aber ich denke, das wird sich entwickeln, weil ganz konkret um unseren Job, also vor 3 Jahren, vor der Pandemie, sind wir durch die Büros gelaufen, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen. Das können wir heute immer noch, aber da ist in der Regel niemand mehr. Ja? Also das heißt, um den gesetzlichen Grundlagen Genüge zu tun und ich bemühe es mal, einen Begriff der Waffengleichheit herzustellen. Das ist vielleicht gerade nicht so passig, der Begriff, aber dass man halt agieren kann auf Augenhöhe, braucht es dieses Zugangsrecht. So. Und das heißt nicht nur, dass ich einen Beitrag ins Intranet stellen kann, oder weil, ganz ehrlich, den liest eh niemand. Ja? Also da bin ich auch realistisch. Sondern es braucht auch eine proaktive Kommunikationsmöglichkeit, so dass ich auf jemanden zugehen kann. Die Person kann zwar ablehnen, also das heißt dann E-Mail, Telefon und was auch immer, oder auch per Teams oder was auch immer. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz elementar, dieser Zugang. Und ich gehe davon aus, da wird es Urteile dazu geben. Aber ich finde es wiederum schade, dass es Urteile braucht. Also Kommunikation, also wir alle sagen, wir lassen uns miteinander reden. Aber wenn wir reden wollen, sagen wir, nee, also müsst ihr schon irgendwie selber organisieren. Ne? Hm.
Zugang ist so ein ganz, ganz gutes Stichwort. Wie stark seid ihr überhaupt noch in der ganzen Digitalwelt mit Gewerkschaftsmitgliedern vertreten? Das ist ja oft irgendwie auch eine Kritik, die dann immer kommt und sagt so, hier, ihr geht nur auf Stimmfang, ihr habt doch eigentlich gar keine Mitglieder mehr in dieser neuen Welt, in Anführungsstrichen. Wie sieht das aus?
Das stimmt nicht. also natürlich ist es so, dass natürlich im einen Unternehmen mal mehr und im anderen mal weniger Mitglieder sind. Das würde ich bestreiten so. Aber
der Organisationsgrad ist schon ein bisschen geringer als jetzt beispielsweise bei der Telekom, oder kann man das auch
sagen? Ja gut, aber die Telekom ist auch ein fieses Beispiel, weil da haben wir einen extrem hohen Organisationsgrad. Mhm. Also der liegt in der Regel so bei irgendwo 60-90%, je nach Bereich, wenn man es damit vergleicht. Aber dass wir nicht vertreten sind, ist ja nur eine These. So, ne? Und häufig wissen die es gar nicht. Und man muss ja auch nochmal gucken.
Dürfen sie ja auch nicht fragen. Ne?
Ja, fragen können sie, kriegen halt keine Antwort. Ne? Oder, also ich,
nein, sie dürfen ja die ihre Mitarbeiter nicht fragen. Oder?
Ja, sie machen es ja trotzdem. Ne? Ja. Also die fragen die Leute schon.
Dürfen wir auch nicht nach Schwangerschaft fragen. Oder nach,
ja, tun sie ja trotzdem. Ja.
Aber könnt ihr
vertreten sind wir da. Also,
ja. Könnt ihr so ein paar Beispiele nennen, wie hoch der Organisationsgrad ist?
Also ich tatsächlich muss ehrlich sagen, ich renne sehr viel Zeit meiner, also oder einige Zeit meiner Arbeitszeit nutze ich dafür, dass ich auch ein bisschen um diesen Zahlen daher zu laufen, muss ehrlich sagen. Ne? Also das Problem ist natürlich, wir haben Leute, das Kevin vorhin auch gesagt, Leute, die sind zum Beispiel dann bei Wirecard, dann wechseln die den Job, dann sagen die uns das aber gar nicht. Dann melden sie sich halt ein Jahr später wieder, weil sie eine Frage haben. Und dann sage ich, wieso, bist du doch bei Wirecard? Nee, bin gar nicht mehr bei Wirecard, bin jetzt bei XY und war zwischendurch nochmal bei Z. Also das wissen wir einfach, also tatsächlich, da muss man auch sagen, das ist auch so ein bisschen so ein, da laufen wir auch manchmal einfach den Zahlen daher. Also wir haben die Zahlen tatsächlich einfach gar nicht manchmal. Weil, also auch, wir versuchen das natürlich regelmäßig abzugleichen mit den Leuten auch. Aber genau, das ist halt immer so, wir haben ja nicht mehr auch wie früher im Großkonzern Gehaltsabzug. Gewerkschaftsbeitrag wird vom Gehalt abgezogen und wenn der nicht mehr kommt, wissen wir, okay, die arbeiten dann nicht mehr. Das ist ja auch nicht mehr so.
Ja. Was ich mich so ein bisschen da gefragt habe, als jemand, der diese Digitalwelt als was Ganzes anschaut und darüber berichtet, ob diese Aufteilung der verschiedenen Gewerkschaftszuständigkeiten noch sinnvoll ist. Also bei Zalando ist ja dann jemand anders zuständig als bei N26 und als bei Delivery Hero. Und wenn ich jetzt aus einer Perspektive eines Mitarbeiters denke, muss ich ja dann immer gucken, wer ist jetzt gerade zuständig. Bei Gorillas ist wieder ein dritter Fall, wo ja, glaube ich, diese neue Gewerkschaft dann sich da irgendwie drauf gestürzt hat. Wie müsste es da nicht eigentlich so eine neue Digitalgewerkschaft eigentlich geben, die sich stärker um diesen Bereich kümmert?
Weiß ich gar nicht. Also ich finde die Idee natürlich erstmal total charmant, irgendwie zu sagen, man macht irgendwas, man hat eine neue Welt und macht was Neues für die neue Welt. Aber ich glaube, also ich bin überzeugt davon, dass tatsächlich die Stärke, die wir haben, tatsächlich das ist, dass wir einfach eine gewisse Tradition haben, einen riesen Erfahrungs- und Wissensschatz haben als Gewerkschaft. Und dass man eben zum Beispiel auch mal, also ich glaube, wir müssen viel eher das noch hinkriegen, auch mal Sachen zusammen zu machen. Also vielleicht mal, hier gerade in Berlin, vielleicht mal die BSR, also die Stadtreinigung, vielleicht mal mit aufzurufen für einen Streik irgendwo in einem Fintech, wo wir noch nicht so gut organisiert sind. So einfach, dass die Leute auch mal merken, okay, wir gehören eigentlich zusammen. So, das ist, glaube ich, die ganz große Stärke. Oder gerade, wenn man mal guckt in Verdi, wir sind ja so breit aufgestellt, wir haben halt irgendwie eben den ganzen IT-Bereich mit sehr, sehr gut verdienenden Leuten und finanzieren damit zum Beispiel mit dem Beitrag von den Kolleginnen und Kollegen auch die Krankenhausbewegung hier in Berlin, so eine Sache. Ich glaube, das ist eine riesengroße Stärke von so einer großen Gewerkschaft wie Verdi. Dass wir natürlich innerhalb der Gewerkschaft unterschiedliche Zuständigkeiten haben, das werden wir, glaube ich, nie gelöst kriegen, auch in der digitalen Gewerkschaft nicht, weil ich meine, am Ende hat mein Tag auch nur 24 Stunden und wenn ich mir jetzt überlege, ich sollte jetzt hier in Berlin von Amazon bis Zalando, also wirklich von A bis Z, tatsächlich alles machen, was irgendwie digital ist, dann fällt halt Schlafen aus und alles andere.
Nee,
also,
ne? Also das, die soll jetzt nicht nur einen Mitarbeiter haben, die neue Gewerkschaft. Ne?
Genau, und ich glaube tatsächlich, aber das funktioniert auch. Also da würde ich sagen, haben wir auch in der Organisation einen riesen Lernprozess gehabt. Und ich habe zum Beispiel regelmäßig jetzt so einen Austausch auch mit einer Kollegin, die zum Beispiel hier in Berlin sich eben um Zalando kümmert oder eben um andere Digitalunternehmen, die aber aus dem Handel kommen in der Verdi-Logik. Wir reden miteinander, wir tauschen uns aus. Wir machen auch Veranstaltungen gemeinsam, wo wir sagen, total egal, ob jetzt jemand, also wir haben auch ein älteres Beispiel, vielleicht um ein bisschen wegzukommen von diesem Handelsbeispiel. Es gibt hier in Berlin, wir nennen es IT-Stammtisch, wo wir halt IT-Beschäftigte einladen. Da sind Kolleginnen und Kollegen von der Deutschen Rentenversicherung dabei, da ist jemand von der Charité dabei, weil nur weil ich in einem Charité-Rechenzentrum arbeite, habe ich halt einen Tarifvertrag von der Charité, gehöre in der Verdi-Logik in den Gesundheitsbereich. Aber die Leute sagen ja, ich sehe keine Patienten. Und ich sehe auch kein Krankenhaus aus der Nähe. Ich sitze hier in meinem Rechenzentrum im Keller. Und die wollen natürlich lieber mit IT-Beschäftigten reden. Aber trotzdem macht es total Sinn, dass sie in der Logik auch, wenn es zum Beispiel um Tarifauseinandersetzung geht, mit der Charité auf die Straße gehen, logischerweise. Und ich glaube, solche Sachen müssen wir besser organisieren als Gewerkschaft. Aber das ist auch das, was ich vorhin vielleicht noch vergessen habe zu sagen, als Kevin das gesagt hat. Die Gewerkschaft ist ja nicht irgendwie unser Haus am Ostbahnhof, sondern die Gewerkschaft sind die Mitglieder. Und am Ende haben wir das Glück und das Pech manchmal auch, dass umsetzen zu müssen, was die Mitglieder wollen. Und wenn die mir zum Beispiel sagen, wir wollen eben als Beschäftigte von der BSR mit den Leuten von Zalando reden, dann ist mein Job, das zu organisieren, dass die sich treffen können und denen Raum zu geben und irgendwie da Getränke und Essen hinzustellen. Und das machen wir halt. Und wenn wir Mitglieder haben, die das wollen, dann setzen wir das halt um. Also ja nicht so, dass ich meine eigenen Ideen umsetze und sage, so muss jetzt Gewerkschaftsarbeit funktionieren. So, überhaupt nicht, sondern genau im Gegenteil. Wir sind manchmal so ein bisschen dann auch die es halt einfach umsetzen müssen. Und wenn die Mitglieder sagen, mach das, dann müssen wir es halt machen.
Kevin, wie siehst du das?
Ich kann es nur abkürzen, weil ich glaube, Oliver hat den Großteil schon gesagt. Ich glaube, es ist weniger ein strukturelles Problem. Es ist eher eine Frage, wie ich meine Rolle wahrnehme, wenn ich zum Beispiel jetzt als Aktivist auftrete. Wenn jetzt zum Beispiel Kollegen zu mir kommen und sagen, wir möchten hier was anschieben, wir möchten was besser wird, und ich merke, dass eigentlich eine formal andere Gewerkschaft verantwortlich ist, dann ist es mein Job, das zu connecten, so, und nicht zu sagen, nee, das geht mal zu den anderen, ich bin nicht zuständig. So, und ich meine, Oliver hat ein gutes Beispiel ja selbst produziert, das war ja das Thema N26. Da gab es eine Top-Zusammenarbeit mit der IG Metall, ja, die dann die zweite Wahlversammlung ja, quasi organisiert haben oder übernommen haben. Und deswegen darf das kein Problem werden. So, ne? Also das, und ob eine Neugründung einer Gewerkschaft das jetzt löst, weiß ich nicht. So, weil dann, also ja, Punkt. Also ich glaube, es ist eher eine Rollenfrage. Ich glaube, es ist eher, welche Akteure sind bei einer Gewerkschaft aktiv oder arbeiten bei einer Gewerkschaft und wo leben sie das so. Und mein Ding ist, ich will Arbeitsbedingungen besser machen. Und wenn ich quasi gerade nicht zuständig bin, sorge ich dafür, dass der Kollegin Hilfe bekommt, wo man, die das mit denen machen. Punkt.
Mhm. Ja. Genau, zum Schluss würde mich noch von euch beiden interessieren. Oliver, du hattest vorhin schon gesagt, es gibt auch positive Beispiele aus der Digitalwelt, mal so eins zu nennen und dann vielleicht einen Gründerin zu nennen, mit dem ihr gerade mal gerne mal sprechen würdet, weil ihr das Gefühl habt, da liegt irgendwie was im Argen.
Ich glaube, ich würde gar keinen konkreten nennen, aber ich würde tatsächlich, also grundsätzlich stecke ich mich nicht in mein Büro. Also ich rede erstmal grundsätzlich mit allen Leuten, die mit mir reden wollen. Und bin da auch total offen. Also ich habe jetzt einen, ich würde jetzt den Namen auch nicht sagen, aber es gibt einen Startup-Gründer tatsächlich, der aus meiner Sicht eine ganz spannende Idee hat, die aber nicht funktioniert. Also ich sehe da überhaupt keinen Business Case hinter. Und ich sehe auch, dass das was ist, was wir, was andere Leute auch besser können und was auch, wo wir auch gut drin sind. Und habe dem das auch so gestellt, wollte sich mit mir treffen und hab mir auch ganz klar geschrieben, du, können wir machen, können uns darüber unterhalten. Sehe ich ehrlich gesagt nicht, die große, tolle Idee, die du hast. Und das würde ich auch grundsätzlich mit allen Leuten machen. Also ich würde erstmal, ne, ob dann da was Sinnvolles bei rauskommt oder wenn wir nach 5 Minuten gehen und sagen, gut, dann reden wir nicht mehr miteinander, dann ist es halt auch kein Problem. Also ich habe da jetzt nicht, würde jetzt nicht sagen, okay, ich rede mit Leuten nicht.
Mhm. Also, aber was ist ein Positivbeispiel, wo du denkst, so da hat das gut funktioniert? Betriebsratswahl, Betriebsratgründung?
Um jetzt mal vielleicht auch von so, gehen wir mal zum großen amerikanischen Konzern. SoundCloud hier in Berlin hat total entspannt funktioniert. Also gibt es gar kein Problem. Wir haben jetzt letztes Jahr, habe ich gemacht, oder dieses Jahr gar nicht so lange her, ein paar Wochen, Contentful, also großes Content-Management-System irgendwie hier in Berlin. Da hat der Arbeitgeber zur Wahlversammlung noch irgendwie Cupcakes bezahlt und hat dann irgendwie zur Betriebsratswahl. Haben Leute, die gewählt haben, einen Muffin bekommen, auf dem I voted stand. total entspannt, total stressfrei, alles funktioniert. Der Arbeitgeber hat irgendwie zur Wahl gratuliert einen Tag später, also total völlig entspannt, völlig stressfrei. Die Kolleginnen und Kollegen sind total froh, einen Betriebsrat zu haben. Der wird voll gut angenommen. Also gibt es jetzt seit, glaube ich, 3 Wochen den Betriebsrat und trotzdem schon sehr, sehr viel Kontakte auch von normalen Beschäftigten zum Betriebsrat und so weiter. Das funktioniert total stressfrei.
Okay. Kevin?
Also bei mir ist weniger ein Startup so, aber wo ich, die ich wirklich löblich hervorbringen kann, ist zum Beispiel die Zusammenarbeit innerhalb der ING. Also für die bin ich auch verantwortlich. Und da verhandeln wir jetzt zum Beispiel ein Update des Zukunftstarifvertrages. Also die kümmern sich ganzheitlich darum, dass dem Beschäftigten gut geht am Arbeitsplatz. Und mit denen haben wir ein grundsolides Arbeitsverhältnis. So. Also natürlich haben die auch am liebsten gar keine Lust, jemanden von der Gewerkschaft im Haus zu haben. Aber es ist ein respektvoller Umgang und es hat eher diesen gestalterischen Aspekt. So. Und die sind auch sehr modern unterwegs, ja, also was Arbeitsbedingungen anbelangt. Und ich glaube, da können sich einige gewachsene Startups oder Fintechs auch was von abgucken, wie man da gestalten kann. Ja.
Und wer ist da, wem würdest du so einen Negativpreis verleihen wollen? Oder wen würdest du gerne mal treffen und sagen so, hey, bei euch ist doch offensichtlich, dass irgendwie was im Argen liegt?
Check24.
Okay. Ja, der Herr Blase war ja bei uns auf der Konferenz. Vielleicht machen wir dann nächstes Jahr die Aussprache auf offener Bühne.
Ja, also ich meine, das Konstrukt ist sehr spannend, auch wie er es verargumentiert, ist ein Konstrukt, ist spannend. Die Stimmen, die ich immer mal wieder von Beschäftigten höre aus Check24, also es sprechen nicht unbedingt dieselbe Sprache, wie er sie spricht.
Okay. Alles klar, dann vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Die Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.